Der Attentäter, der den Anschlag hier in Halle mittlerweile vor einem Jahr verübt hat, der inszenierte seinen Anschlag hier am Livestream und machte dabei in diesem Video den Feminismus für die sinkende Geburtenrate des Westens verantwortlich, so ungefähr seine Worte. Das heißt ja, dass der Attentäter sich eigentlich explizit und auch öffentlich antifeministisch geäußert hat. Und du hast ja auch ziemlich ausführlich herausgearbeitet, dass Antifeminismus als Triebkraft für diesen Tätertypus, den du den rechten Ego-Shooter nennst, auch eine zentrale Rolle spielt für rechte Gewalt. Und trotzdem ist in meiner Wahrnehmung medial und auch so im offiziellen Diskurs überwiegend von einem antisemitischen oder rassistischen Anschlag die Rede, auch berechtigterweise. Und aber auch in den Gerichtsverhandlungen gegen den Attentäter, die gerade in Magdeburg laufen, da wurde bisher das antifeministische Motiv noch überhaupt nicht explizit thematisiert. Wie blickst du denn in dieser Hinsicht auf die Berichterstattung zu dem Anschlag? Und wenn du da meine Wahrnehmung teilst, wie erklärt sich diese Tatsache für dich, dass der antifeministische Gehalt rechter Ideologien offenbar nicht oder kaum erwähnenswert scheint?
Bei unseren Recherchen ist uns sehr früh aufgefallen, dass der Attentäter eben beides verbindet, einen ganz tiefen Antisemitismus, einen ganz tiefen Antifeminismus. Und bei der Tat muss man ganz deutlich sagen, hat er sich natürlich eben den höchsten jüdischen Feiertag ausgesucht als Zielort, die Synagoge. Er wollte möglichst viele jüdische Menschen töten. Das ist glücklicherweise misslungen. Deswegen sagen wir auch, es war eine antisemitische Tat, aber sie ist motiviert aus zwei Motivlagen, nämlich aus dem Antisemitismus und aus dem Antifeminismus. Und das ist in der Form eigentlich auch nichts ganz Neues. Wir kennen das aus der Geschichte heraus, der rechten Ideologie, dass der Antifeminismus omnipräsent ist, aber gesamtgesellschaftlich, da teile ich deine Einschätzung, ist es oft so, dass wir dann die anderen Aspekte des rechten Denkens immer sehr präsent haben, wie jetzt aktuell eben beispielsweise den Rassismus und Antisemitismus des Täters, aber der Antifeminismus wird dort kaum wahrgenommen. Und das ist leider ein Phänomen, das wir auch schon seit Jahren kennen, weil eigentlich der Antifeminismus, wenn wir uns anschauen, welche Vorbilder der Attentäter nämlich in Halle gehabt hat, dort eine ganz große Rolle spielt. Sie sind global vernetzt. Die Szene, sie inspiriert sich gegenseitig über die verschiedenen Chats und sozialen Medien. Und dort spielt der Hass gegen Frauen eine enorm große Rolle. Dort ist enorme Rhetorik zu finden gegen Frauen mit sexuellen Gewaltfantasien und gleichzeitig schwärmerischen, jungfräulichen Träumen, wie doch die junge Frau am besten sein sollte. Also es ist eine ganz tiefe Triebfeder. Und wir haben auch ein wenig den Eindruck, dass das wirklich als Triebmoment bei dem Täter nicht so wahrgenommen wird. Und das sage ich deswegen so deutlich, weil wir da auch ein wenig Klaus Teweleit folgen, der schon sehr früh in Männerfantasien dargestellt hat, wie wichtig rechten Männern der Hass und die Vernichtung von Frauen ist. Und dass das dann aber in der Tat eskalieren kann. Und das merkt man dann ja auch, dass er quasi willkürlich dann in alle um sich herum schießt, weil es ihm jetzt nur noch darum geht, Mann sein zu wollen, töten zu wollen, töten zu wollen, töten zu wollen, um selbst wieder wert zu werden. Das ist ja im Übrigen auch der Grund, warum wir den Titel gewählt haben, Recht der Ego-Shooter. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Ego-Shooter-Spiele, aber sie wollen natürlich ihr eigenes Ego stärken. Eigentlich, der Attentäter sagt das selber, fühlt sich als Loser und will durch die Tat endlich jemand werden. Und das wird er nicht, er scheitert letztlich. Aber deswegen haben wir diesen Titel gewählt, weil es eben diese Doppelwürdigkeit hat. Es spielt auf die Ego-Mentalität an und auf die Ego-Spiele.
Ich würde aber da gerne nochmal nachhaken, in dem Sinne, als dass ich mir wirklich die Frage stelle, warum oder ob du da eine Theorie dazu hast, warum das medial so nicht benannt wird.
Naja, es ist klassische Ausblendung. Also es wird suggeriert in der Bundesrepublik, es gäbe eine Gleichberechtigung. Und von manchen wird ja sogar gefordert, auch aus den konservativen Führungs- in den renommierten Zeitungen, dass das ja alles schon viel zu weit gehen würde. De facto haben wir eine Ungleichheit bei den Löhnen, bei den Rechten und bei den Möglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten. Und wir haben eine enorme Gewalt gegen Frauen, die immer relativiert wird, meistens in der Formulierung, ach, das ist doch nur eine Beziehungstat oder das ist ein Streit zwischen einem jungen Pärchen gewesen, dass dort explizit aber Frauen ermordet werden, das wird dann immer so ein bisschen verklausuliert angedeutet. Und das haben wir übrigens auch oft erlebt, dass immer dann, wenn Frauen dann getötet worden sind, tatsächlich in dem Kontext man sehr auf den Täter schaut und da dann immer so relativierende Formulierungen hatte und weniger gesamtgesellschaftlich dem Phänomen sich annähert, inwieweit Antifeminismus eben auch tödlich ist und dann dementsprechend auch mehr in der Mitte der Gesellschaft diskutiert werden müsste. Ich befürchte, es hat etwas damit zu tun, dass die antifeministischen Ressentiments eben nicht nur im rechtsextremen Milieu omnipräsent sind, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Und selbst im alternativen Milieu, wenn man sich so manche Sprüche anhört und Verhaltensweisen. Also da befürchte ich wirklich, dass wesentlich weniger aufgearbeitet, als man selbst so gerne suggerieren möchte.
Ja, kommen wir doch dann nochmal zu sprechen, zu diesem Zusammenhang zwischen Antifeminismus und Antisemitismus. Du hast in dem Buch Rechte Ego-Shooter von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat darauf hingewiesen, dass Juden und Frauen bzw. Weiblichkeit, aber auch Sinti und Roma historisch betrachtet bereits seit der Romantik klassische antisemitische Feindbilder darstellten. Wie lassen sich diese Feindbilder denn genau beschreiben und wie hängen sie zusammen?
Im ersten Moment scheint einem das ein bisschen befremdlich. Was hat das miteinander zu tun? Es hat vor allem etwas damit miteinander zu tun, dass Gruppen in einer Bevölkerung marginalisiert und stigmatisiert werden. Und das in unterschiedlicher Weise, und gleichzeitig aber werden der Antifeminismus und der Antisemitismus in der Argumentation immer wieder ganz eng verschränkt. Dem Juden werden beispielsweise dann weibliche Attribute zugeschrieben und den Frauen werden dann beispielsweise eben lüsterne Attribute zugeschrieben, und in dem Zusammenhang fällt dann diese Triebhaftigkeit bei beiden zusammen. Und das ist zum Beispiel ein Element, warum man dann in der Romantik sehr früh damit anfängt, Frauen als auch jüdische Menschen auszugrenzen, weil sie als innere Feinde der bestehenden Ordnung und vor allem der bestehenden Männerordnung wahrgenommen werden. Und dann beginnen Zuschreibungsprozesse wie den einen, den ich eben gerade benannt habe. Und da gibt es diverse Zuschreibungsprozesse, die teilweise auch widersprüchlich sind, aber das ist egal. Es geht um die Marginalisierung und die Stigmatisierung von Juden und Frauen. Und das hat eben eine sehr, sehr lange Tradition und fängt eben auch bei renommierten Autoren der Romantik an, wie den Autoren des Wunderhorns beispielsweise, wo man dann sieht, wenn sie Initiativen oder politisch aktiv werden oder Tischgesellschaften damals, wie sie sich nannten, gegründet haben, wurde explizit genannt, dass Juden und Frauen unerwünscht sind. Und da merkt man eben auch, es hat eine lange Tradition. Und bei den gegenwärtigen Tätern haben wir auch immer wieder festgestellt, dass in ihren Pamphleten, egal ob die sehr groß formuliert worden sind oder sehr schmal formuliert worden sind, haben wir immer diese Kombination gehabt, dass man sowohl über die Juden hetzte als auch über die Frauen. Gerade auch bei den Halleschen Attentäter beispielsweise beginnt es ja sein Video quasi sinngemäß damit, dass er erstmal die Juden angreift und dann eben auch die Frauen angreift. Und das auch in zwei kurzen Sätzen. Und mehr sagt er da auch nicht zu. Und er sagt im Übrigen auch nicht sehr viel zu dem Verhältnis Juden und Frauen in seinem Pamphlet. Da ist zum Beispiel André Breivik, der Attentäter aus Norwegen, der eines der großen Vorbilder der Szene ist, wesentlich ausführlicher, der sich dann explizit auch Sorgen macht, dass die selbstbewusste Frau sozusagen der Untergang der weißen Welt ist.
Ich weiß aus einem anderen Gespräch mit dir, dass du auch sagst, dass dieser antifeministische Aspekt als Motiv für rechte Gewalt in der Vergangenheit auch in der Rechtsextremismusforschung häufig eher so als Randmotiv eingestuft wurde und aber mit der Entstehung des von dir beschriebenen neuen Tätertypus aber auch zu einem zentralen Motiv wird. Wie hängt das für dich zusammen? Also was macht diesen neuen Tätertypus aus und wieso ist gerade für den jetzt das antifeministische Motiv so zentral?
Naja, ich befürchte tatsächlich, dass wir im Bereich der Rechtsextremismusforschung, da muss man eben auch wir sagen, diesen Aspekt des Antifeminismus auch nicht sofort immer mit als erstes gedacht haben. Dabei gibt es sehr frühe Tendenzen, es gibt auch frühe Analysen, wo man hätte eigentlich drauf kommen müssen, dass wir das wesentlich stärker mit berücksichtigen sollten. Ich habe ja schon Klaus Teweleit genannt, Männerfantasien hat er in den 70er Jahren veröffentlicht. Das ist eigentlich das erste Buch, wo ganz explizit herausgearbeitet wird, wie rechte Männer denken und vor allem, was sie von Frauen halten. Und das hätte man eigentlich weiter berücksichtigen können und weiter reflektieren können bei der gesamten Rechtsextremismusforschung. Aber da muss man ganz deutlich sagen, die Rechtsextremismusforschung war lange, lange auch von Männern dominiert und tatsächlich, muss man in dem Zusammenhang sagen, ist eben auch mit dem Blick auf die rechtsextreme Szene, wo ja eben doch nicht so viele Frauen präsent sind, offensichtlich leider dann der Aspekt des Antifeminismus als ideologisches, zentrales Element nicht so wahrgenommen worden. Das ist erst tatsächlich jetzt den Tätern gekommen, die letzten Attentate weltweit verübt haben. Die haben sie auch explizit benannt, das muss man deutlich sagen. Und eben immer diese Kombination zwischen Antisemitismus und Antifeminismus. Und da, glaube ich wirklich, hat auch die Rechtsextremismusforschung lange einen blinden Fleck gehabt.
Jetzt ist es ja so, dass Ideologien und Identitäten sich häufig über so Abgrenzungsmomente von anderen Gruppen, wir haben jetzt gesprochen über Abgrenzung von Juden und Jüdinnen, aber eben auch von bestimmten Formen von Weiblichkeit, um daraus dann wiederum eine bestimmte Konstruktion von Männlichkeit abzuleiten, mit der man sich dann identifizieren will. Deswegen würde ich gerne nochmal von der anderen Seite gucken, was lässt sich dann umgekehrt aussagen über den Zusammenhang wiederum von Männlichkeitsbildern oder diesem konkreten Männlichkeitsbild, wie es zum Beispiel von dem Attentäter von Halle angestrebt wird und rechter Gewalt.
Ja, ganz zentral. Also es ist natürlich immer so, wenn die über Frauen sprechen, egal in welcher Form, sprechen natürlich auch immer über sich als Männer. Und da gibt es eigentlich eine ganz klare, kurze Formulierung. Sie fühlen sich immer als Mann und zwar als wahre Männer, die eben die Bewahrer sind und die Krieger sind. Und dann kann man sich vorstellen, was dann eben auch die Frauen sein sollen. Das sind die Behüterin, die Beschützerin und die Mutter. Und in diesem Kontext ist immer wieder festzustellen, dass gerade das Wehrhafte explizit von diesen Männern auch selbst gefordert wird, auch eingeräumt wird, wenn sie aus dem Inselmilieu kommen, dass sie da eigentlich selber gar nicht so männlich sind und daran arbeiten müssten und deswegen auch so wenig Frauen kriegen würden, weil sie nicht so richtige Männer seien und sich selbst da gegenseitig das auch vorwerfen. Aber gleichzeitig ist eben immer dieser Appell da, Mann zu sein und dementsprechend sich auch zu verhalten, dementsprechend auch kämpferisch zu sein. Der Attentäter in Halle nennt sich ja letztlich auch Internet-SSler, wo ja auch schon mal deutlich wird, auf was sich dann bezogen wird. Und diese Männlichkeit ist zentral, weil darüber wird quasi ihr eigenes Selbstbild hergestellt. Darüber versuchen sie sich aufzuwerten, als wahre Männer sozusagen in Szene zu setzen. Und dementsprechend ist das ein zentrales Bändemitglied, was man ganz deutlich hervorheben muss. Und da kann man auch nur sagen, das hat Klaus Teweleit tatsächlich schon vor etlichen Jahren sehr explizit hervorgehoben. Und es ist eben nicht sehr breit, auch nicht in der Rechtsextremismusforschung, verhandelt worden.
Wenn wir dann also jetzt ein bestimmtes Männlichkeitsbild als Bestandteil von rechten Ideologien betrachten, würde mich interessieren, welche Potenziale du dann vielleicht auch in feministischen Kämpfen siehst, um Präventionsarbeit quasi zu leisten gegen rechte Radikalisierungsbiografien oder wie lassen sich dann feministische Forderungen mit antifaschistischen Kämpfen zusammendenken, vielleicht auch in einer gemeinsamen politischen Praxis, wie lässt sich das verbinden?
Dieser Prozess läuft schon wesentlich länger. Da habe ich eben gerade betont, dass in der Rechtsextremismusforschung wir eigentlich sehen, dass da jetzt die Frage und Relevanz des Antifeminismus neuer, breiter diskutiert wird, haben wir die Frage aber zwischen antifaschistischer Politik und feministischer Politik eigentlich schon eine längere Auseinandersetzung, wenn auch teilweise negativ, indem beispielsweise das Machertum in der Antifa-Szene zu Recht breit kritisiert worden ist und dort auch Selbstreflexionsprozesse mehr oder minder in Gang gesetzt worden sind. Und wir da auch erleben, dass eigentlich diese Männlichkeitsbilder, die wir dann aus der rechten Szene kennen, dort Gott sei Dank eben nicht so gelebt werden oder zumindest hinterfragt werden, wenn Männer so auftreten. Das ist, glaube ich, ein Ausdruck von der Gemeinsamkeit der Auseinandersetzung. Aber ich glaube auch, das ist immer noch ein unglaublicher Lernprozess, wo wir bestimmt oft erleben, dass wir als Männer bestimmt nicht immer die richtige Formulierung treffen und wahrscheinlich auch nicht immer den richtigen Ton. Aber als gemeinsame Ebene des politischen Konfliktes, glaube ich, ist das ziemlich deutlich geworden, dass hier eigentlich beide politische Spektrum enger zusammenarbeiten können und sollten. Und ich finde aber, das findet tatsächlich in der Bewegung auch hier und dort statt. Beispielsweise der rechte Rand hat schon länger einen Schwerpunkt gehabt über rechte Frauen und da dann auch andere Texte dabei gehabt, wo es genau um die Männlichkeitsbilder ging, um die Geschlechterbilder ging und die Relevanz. Und dort haben dann auch Autorinnen mitgeschrieben, die aus dem feministischen Kontext kamen und nicht aus dem antifaschistischen Kontext, wenn man das so idealtypisch trennen will.